Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch zu den Wintergartengesprächen, die wir immer halbjährlich für euch in Szene setzen wollen, informieren wollen. Und wir haben heute für euch so ein geiles Thema, das wird euch von den Socken hauen, sage ich euch. Es geht um eine Legende, würde ich sagen, Jan-Gerd. Ein Pionier, ein Tausendsasser.
Einen wunderschönen guten Abend. Nicht aus dem Wintergarten, sondern aus dem Hillingschen Garten wünsche auch ich. Uli hat recht, es ist ein Pionier unbekannter Art.
Ja, quasi. Ich habe per Zufall von ihm gelesen in der Mettner Tagespost vor Monaten. Und dann saßen Jan und ich zusammen und haben gesagt, Jan, du bist doch so ein alter Kanute, alter Wasserratter bist du doch. Kennst du eigentlich diesen Typen, der mit dem Fallboot die halbe Welt da gepaddelt hat?
Dann habe ich erstmal gefragt, Uli, geht's dir gut? Hast du ein bisschen zu viel Sonne abbekommen? Ihr müsst mich wissen, ich bin immer sehr dankbar über die Inputs von Uli. Der ist so genial verrückt, dass ja. Ich mich immer sehr freue darüber, was für Themen er da auch raushaut.
Ja, und da habe ich gleich mein Archiv mit einer Tagespost durchgeblättert und durchgewühlt, bis ich dann den Bericht gefunden habe und den Jan-Gerd vor der Nase halten konnte.
Der ganze Keller von Uli liegt voll mit alten Zeitungen.
Bis zur Decke.
Bis zur Decke. Und die durchforstet er dann immer in einsamen Nächten, wenn er nicht schlafen kann. Genau. Und hat dann tatsächlich über diesen Faltboot-Pionier, also wir kommen dann später nochmal darauf zurück, was genau ein Faltboot ist, hat er dann auch Informationen gefunden. Und Uli, stell uns diesen Pionier mit seiner eher unbekannten Tat doch einmal vor.
Ja, es handelt sich um Oskar Speck. Ja, viele werden sagen Oskar Speck. Was ist das denn? Was hat er gemacht? Einen Speckmantel erfunden?
Genau, oder hat er Mäuse gefangen mit Speck?
Wieso? Aber nein, Freunde. Der ist tatsächlich von Ulm aus die Donau runtergepaddelt. Und zwar, haltet euch fest, bis nach Australien. Ja, hat er gemacht?
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr jetzt im Auto sitzt, im Bett liegt, am Küchentisch sitzt mit der ganzen Familie und denkt, das ist doch Quatsch.
Kann nicht sein.
Genau, denn wenn ihr jetzt auch noch hört, wann das passiert ist, werdet ihr eigentlich nur begeistert sein können.
Richtig, denn er ist am 13. Mai 1932 quasi in See gestochen.
Richtig.
Oder hat den Paddel quasi
in Fluss
getaucht.
Getunkt. Genau, der erste Paddelschlag wurde auf der Donau vollzogen.
Ja, mit 25 Jahren.
Ja.
Richtig, also im Prinzip Grundlegend, er war Elektromeister, hatte von seinem Vater wahrscheinlich eine eigene Firma übernommen. Schlechte Wirtschaftslage, Wirtschaftskrise Ende der 20er in Deutschland, Firma pleite gegangen und der musste irgendwie Geld verdienen, hat er sich gedacht. Und da hat er einen Bericht gelesen in der Zeitung auf Zypern, da gibt es Minen, da suchen die Minenarbeiter, kannst du Geld verdienen. Und da hat er sich gedacht, weißt du was, da fange ich an und ich paddel da mit meinem eigenen Faltboot hin.
Richtig. Ein Faltboot, stellt euch das bitte ungefähr so vor, wir haben auch schon einige Bilder gesichtet hier in unserer Vorbereitungszeit, stellt euch das so vor wie ein Kajak, wie ein modernes Kajak. Allerdings sind es quasi Spanten, es hat ein Gerippe und über dieses Gerippe ist eine Art Haut gezogen. Das Problem bei diesem Faltboot ist, es muss ständig in Bewegung gehalten werden, damit es nicht umkippt.
Genau.
Nicht wie die neueren Kajaks, so wie wir auch welche haben, in denen du es ganz chillig angehen lassen kannst und dich auch mal treiben lassen kannst. Nein. In Bewegung halten bedeutet tatsächlich paddeln.
Paddeln einem Stück. Er hat sogar mehrere Tage, 16 Stunden am Stück pro Tag hat er rumgepaddelt.
Genau.
Aber da muss der für Arme gehabt haben.
Es gab tatsächlich einige Punkte, an denen er nicht anlanden konnte. Und es war ja nicht so, dass er nur über Flüsse gefahren ist, sondern auch zum Teil über offenes Meer. Und dort musste er, weil er nicht anlanden konnte, immer weiter paddeln, ohne Aussicht darauf aufhören zu können. Das ist schon eine harte Nummer.
Richtig. Aber fangen wir erstmal an, wie seine Anfänge sozusagen. Also ist in Ulm gestartet und kam dann erstmal nur bis Passau, weil ihm dann die Kohle ausging.
Genau, da musste seine Schwester aus Hamburg ihm Geld schicken. Ja. Und wie peinlich, bitteschön, ist das denn? Ne? Du fängst in Ulm an und bist in Passau pleite. Da fragt man sich doch wirklich, hat er sein Geld aus Versehen über Bord geworfen?
Ja.
Ja, und wenn man dann von der Schwester ausgehalten werden muss, naja. Sein Glück war allerdings, dass als seine Fahrt dann bekannter wurde, beziehungsweise sein Vorhaben, da hat die Firma Pionierfaltboot sich bereit erklärt, sein Unternehmen dahingehend zu unterstützen, dass er sämtliches Equipment, also Boot und Reparaturen, von dieser Firma gesponsert bekam.
Genau. Im Prinzip haben sie vorher auch mit denen gesprochen und da hat sie auch eins extra umbauen lassen, damit er auch Proviant und so weiter mitkriegt, seine Unterlagen, Karten und was man halt so braucht.
Ja? Richtig.
Die Firma Pionierfaltboot kam übrigens aus Bad Tölz.
Ja.
1925 gegründet,
ja.
1971 wieder eingestampft.
Ja, und da fragt man sich nicht, warum das passieren konnte. Nein, also man muss sich einfach vor Augen halten, dass diese Pioniertat von Speck einfach zu unbekannt war. Und vielleicht mit ein wenig mehr.
Mehr Aufmerksamkeit?
Genau. Wenn es Insta gegeben hätte. Wenn es, wie heißt das andere noch, Schnappschnatt?
Die ganze Social Media Gedöns.
Wenn es das gegeben hätte. Das wäre durch die Decke gegangen.
Ja.
Und dieses Faltbootunternehmen, das wäre eine Millionengrube gewesen, aus der man nur gescheffelt hätte. Aber nein, gab es nicht.
Richtig. Ja, zumindest begann er 1932 seine Fahrt. Donau, Passau und dann ging es weiter über Österreich, Ungarn, Belgien, Bulgarien, Schwarze Meer, Mittelmeer, Griechenland, Türkei, bis er dann in Zypern angelangt ist.
Ja, auf Zypern allerdings. Sein eigentliches Ziel, das er ja auch dann relativ schnell erreichte, wenn man so will, hat er sich dann doch überlegt, hat mich jetzt das Entdeckergehen gepackt.
Diese Abenteuerlust.
Auch die. Und ich fahre einfach weiter. Und ich mache einfach durch bis Australien.
So, absolut. Und dann ein paar Tage Pause und weiter ging die wilde Fahrt.
Richtig.
Er hat sich aber immer in der Nähe dann der Küsten aufgehalten. Also erstmal ging es ja weiter Richtung Syrien. Und dann musste er über Land zum Euphrat.
Ja.
Über Land quasi. Ich weiß gar nicht, wie der dann, ja, wahrscheinlich mit Esel und Zugwagen, keine Ahnung.
Ja, man kann so ein Faltboot natürlich auch zusammenfalten. Wie der Name schon sagt. Das Eschenholz, aus dem so ein Faltboot gebaut ist, ist relativ leicht, aber interessanterweise sehr hart, sehr stabil und hat eine unheimliche Biegefestigkeit. Noch mehr als Eiche zum Beispiel. Und dadurch ist es prädestiniert zum Faltbootbau gewesen. Um vielleicht das mal so klar zu machen, als er die Donau verließ und auf die Warda rüberging, und das ist ein Fluss in Nordmazedonien und Griechenland, der wilder war als die Donau, da musste er sein Boot nach der Hälfte des Bezwingens der Warda musste er es zurückschicken nach Deutschland, weil über die Hälfte der Spanten gebrochen waren. Mhm. So viel zum Thema wilder Fluss und keine gefährliche Reise.
Ja.
Und Uli, ist dir eigentlich klar, jemand, der in ein Kajak steigt oder in ein Faltboot und über einen Fluss, einen großen, fährt und über ein Meer nach Australien will?
Ja.
Das ist so einer wie du.
Ja, ich weiß. Teufelskerl, muss ich sagen.
Jetzt fragt ihr euch am Radio, was das jetzt bedeutet. Ja,
was denkt ihr, was Grundvoraussetzung wäre, wenn man in so einem Faltboot durch die Gegend paddelt? Man sollte vielleicht zumindest ein bisschen schwimmen können. Aber ist nicht so. Der Oskar Speck war nicht Schwimmer. Deswegen ist er immer ganz nah am Land gepaddelt, damit er vielleicht auch so gerade eben rauskommt.
Vielleicht auch gerade eben, ja.
Aber er hat es hingekriegt.
Total verrückt.
Richtig. Und aber einmal hat er einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Und zwar in Belutschistan. Und wenn ihr wissen wollt, wo das liegt, in Pakistan. Ein Landteil von Pakistan. Und zwar hat er da sein Boot für wenige Augenblicke, kann man sagen, nicht unter Aufsicht gehabt, also aus den Augen gelassen. Und schwuppdiwupp, ehe er sich versah, weg war das Boot. Was eine Scheiße. Nicht nur das Boot, alles, was drin war. Sein Fotoapparat,
die Filme, Pläne, die er schon gemacht hat, die Fotos, die er schon
Landkarten gemacht hat. Und hast du nicht gesehen.
Klamotten.
Ja. Da hat er richtig ein Riesenproblem gehabt. Ja, ihm blieb also nur das, was er am Leibe trug. Und dann hat er zwei örtliche Polizisten quasi bestochen, dass sie ihm doch bitte helfen sollen. und hat ihn quasi damit gelockt mit dem Versprechen, das Geld, was er auf dem Boot hat, die Hälfte davon kriegen die beiden Polizisten und dafür sollen sie ihm helfen, das Boot zu suchen.
Ja.
Und sie haben tatsächlich einen Tag später die beiden eingeholt, die beiden Klauer sozusagen.
Die Taugenichtse.
Richtig, und da musste halt der Speck die Hälfte von seinem Vermögen, also 80 Pfund waren es damals, 40 Pfund musste er abgeben. Da er eh schon immer auf Kante war mit der Kohle, war es natürlich schmerzhaft, aber wenn das Boot weg gewesen wäre, wäre quasi die Mission ja beim Teufel gewesen.
Richtig, wo wir schon bei der nächsten Frage wären, ne? Wie finanziert man sowas? Er hat sich gegen das Arbeiten in der Mine auf Zypern entschieden, aber hatte schon relativ schnell Kontakte zu verschiedenen Zeitungen geknüpft.
Genau.
Unter anderem zum Berliner Lokalanzeiger, in denen er dann seine Geschichte so monatsweise dann auch veröffentlichte. Ne? Letztendlich war er 7 Jahre unterwegs und konnte durch, durch diese Finanzierung, durch Zeitungsartikel, konnte er dann seine Reise weiterfinanzieren.
Genau, und er hat zum Beispiel in Bombay zum Beispiel Vorträge gehalten. Er war auch sehr gut im Englischen und da waren ja Bombay oder Indien war ja viel offen den Engländern belagert und konnte da viele Vorträge und Referate halten, wo er sich dann auch immer was dazu verdient hat.
Genau. Weißt du eigentlich, mit wie viel Geld er losgefahren ist?
Nee, weiß ich nicht. Aber wenn er von Ulm bis Passau gekommen ist, wahrscheinlich mit 20 Reichsmark.
Dann sind ihm die 10 Reichsmark wahrscheinlich über Bord gefallen, denn so viel war es.
Ja.
Heftig.
Ambitioniert.
Allerdings. Es gibt ein Zitat von ihm.
Ja,
das da lautet, gemessen an normalen Standards war ich wohl verrückt.
Ja, in der Tat.
Ich glaube, dem kann man fast nicht mehr hinzufügen.
Dem können wir auch nicht widersprechen.
Ja. Es gibt einen Autoren, der heißt Tobias Friedrich. Das an dieser Stelle nochmal soll nicht unerwähnt bleiben. Und zwar hat er über diese Geschichte ein Buch geschrieben. Das ist tatsächlich erst dieses Jahr erschienen. Der Flussregenpfeifer. Und wer mehr über den Oskar Speck erfahren möchte.
Genau, sollte sich das mal
ansehen und natürlich auch durchlesen. Denn da wird auch, worüber ich relativ wenig gefunden habe, auch etwas über seine Liebschaften erwähnt. Und er hat tatsächlich wohl jemanden zurückgelassen in Deutschland.
Ach.
Eine Frau, ja, und die hieß Gilly.
Gilly?
Gilly. Gilly blieb zurück. Viele, die ihn später beschrieben haben, haben Oskar als Einzelgänger tituliert, ja. Der er vielleicht auch in diesen 7 Jahren geworden ist, aber trotzdem freute er sich, das kam auch öfter mal wieder in den Zeitungsartikeln vor, obwohl man da auch nicht weiß, ob das mehr so Aufschneiderei ist, freute er sich in jedem Hafen auf die Frauen.
So, hat er sich ja auch verdient nach der ganzen Arbeit, die er
rumgepaddelt hat. Gilly das nicht mitgekriegt.
Genau, ja, zumindest ne, paddelt er dann weiter über die Straße der Bengalen, Malakka, Niederländisch aus Isenien. Und in Singapur musste er zum Beispiel wieder eine Pause machen, weil sein Boot geschrottet war, muss man so sagen. Und hat dann quasi wieder nach Deutschland geschickt und die Jungs von der Pionierwerft, haben ihn dann wieder Neues geschickt.
Ja.
Da muss ich auch denken, wie lange hat sowas wohl gedauert? Muss ich dir mal vorstellen. Er geht ja heute nicht mehr mit hier DHL, Nachtflug, richtig. Frachtflugzeug und ist morgen da.
Ja, und wie gesagt, ne, 4-mal brauchte er ein neues Faltboot. Das dauert Wochen und Monate.
Richtig, und du schickst ja auch einfach das weg und du musst ja auch hoffen, dass es ankommt. Du weißt es ja nicht.
Richtig.
Sendungsnachverfolgung gab es da, glaube ich, nur nicht.
Sendungsnachverfolgung, das ist gut. Nee, wohl wahr. Eine andere kleine Geschichte aus Indonesien, die überliefert ist über Oskar, ist, dass er dort von 20 Eingeborenen überfallen wurde, gefesselt wurde, getreten wurde.
Ja,
sein Trommelfell wurde zerschlagen. Und die Eingeborenen freuten sich wie die Schneekönige darüber, dass sie mal einen Weißen in den Fängen hatten. Und um ihn dann so zu behandeln, wie sie behandelt wurden von den Weißen wiederum. Ne?
Ja.
Ja. Man kann es ihnen nicht übel nehmen. Aber auch dort konnte er fliehen, mit Boot, mit Kamera, mit den Filmen, die er schon vollgeknipst hatte und seinen ganzen Klamotten. Also ja. Er hat durchaus des Öfteren auch mal Glück gehabt, muss man sagen.
Ja, richtig. Und ja, irgendwann war es dann soweit. Australien rückt in greifbare Nähe. Und im Prinzip, kurz, ne, muss man sagen, ging es auch um die Situation zu Hause von also Nazi-Deutschland. Adolf Hitler hat da eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt, nur durch Briefen von seinen Geschwistern ein bisschen was erfahren. Und
Aber ja, Hitlers Stimme hat er tatsächlich zum ersten Mal 1939.
Ja, erst 1939. Und er hat ein Jahr vorher schon seinen Geschwistern geschrieben, die sollten doch bitte dafür sorgen, dass mehr Aufmerksamkeit ihnen zuteil wird durch die Zeitung, durch Berichte. Aber damals war es dann so, einmal die Olympischen Spiele in Berlin und auch durch die politischen Unruhen und Presse, nicht die nötige Pressefreiheit, ist er seine Fahrt eigentlich untergegangen in Deutschland, muss man sagen.
Ja, durch das Nazi-Regime. Tragischerweise.
Richtig, und tragischerweise, wo er dann 1939 quasi Australien erreicht hat, und zwar auf Thursday Island, wurde er von zwei Constables erwartet, die ihn erst beglückwünscht haben.
Ich finde das schön, wie du das Wort Constables gesagt hast. Also,
was? Die ihn quasi beglückwünscht haben zu seiner Überfahrt, die aber gleichzeitig offenbart haben, dass er erstmal ins Gefängnis muss, weil er als Spion angesehen wurde.
Ja.
Weil da kommt ein Deutscher, ihr müsst euch mal vorstellen, da kommt ein Deutscher an, auf dem Boot, mit einer Kamera. Was soll er dann wohl machen? Das ist ein
richtig.
Spion.
Ja klar, ist doch logisch. Jemand, der aus Deutschland mit dem Faltboot angepaddelt kommt, muss ein Spion sein.
Ja.
Also über 7 Jahre, ne? Das ist doch klar. Keine Frage. Ja, und er blieb ja nicht nur eine Nacht im Gefängnis, beziehungsweise im Internierungslager.
Bis 1945 haben sie ihn...
Das waren mal eben 6 Jahre. Und ich meine, das Verhältnis von Oskar Speck zu den Nationalsozialisten konnte nie gänzlich aufgeklärt werden. Es gab wohl mal einen Brief, da schwörte er auf die Nationalsozialisten und wollte dann in ein Schweizer Internierungslager überführt werden, wollte quasi Asyl haben da. Aber die Vermutungen legen nahe, dass man es damit... zu tun hatte, dass er einfach nur aufgebauscht hat, um sich einen besseren Status zu verschaffen.
Ja, ganz genau. Ist ja auch verständlich. Er wusste ja letztendlich auch nicht, was da wirklich abging. Ne?
Genau.
Ja, und aber im Prinzip ist er dann 1945 in die Freiheit entlassen worden und hat sich entschieden, in Australien zu bleiben.
Ja.
Und er hat sich auch ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Er ist nämlich Opalhändler geworden.
Richtig, das Glück blieb ihm quasi hold. Ein Handel mit Diamanten, mit Opalen dort aufzubauen. Und dann hat er sich ein Anwesen auf einer Klippe gebaut. Vielleicht war das noch so ein bisschen, ja, diese Erinnerung aufs Meer, auf Flüsse.
Das Meer blicken, das Rauschen, die Wellen zu hören.
Ja. Was er auch jahrelang im Ohr hatte, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Genau. Und dann muss man sagen, verbunden hat zu seinem neuen Heimat, blieb auch treu. Er starb 1995 und seine Lebensgefährtin hat seinen Nachlass, das Boot, das Originalboot oder eins der Originalboote, Fotodokumentation und so weiter, dem australischen Marinemuseum.
Ja,
Nachlass gelassen.
Genau, an dieser Stelle wünschen wir uns, dass unsere liebe Nachbarin Kylie, an dieser Stelle möchten wir sie dazu ermuntern, wenn sie das nächste Mal in Australien ist, mit ihrem Mann und den Kindern, mal dorthin zu fahren.
Ja, und ich finde, wir sollten jeden aufmuntern, der nach Australien fährt, ins Seemuseum vorbeizuschauen und sich das mal anzuschauen, was der Oskar Speck da gemacht hat.
Ja, also Kylie, Stefan, fahrt hin. Und alle anderen, die mal nach Australien kommen, diese unglaubliche Geschichte von Oskar Speck, fantastisch.
Schaut es dir an. Also wenn ihr wisst, ne, Darling Harbour in der Murray Street in Sydney, Telefon 061 292 983 777 oder E-Mail info@c.museum.
Wie war die Telefonnummer nochmal?
www.c.museum. Könnt ihr auch googeln, Oskar Speck. Und da sind noch ganz viele von seinen Fotos aufgelistet, die er gemacht hat mit den Eingeborenen in Indonesien und wo er überall war. Ganz interessant. Öffnungszeiten 10 Uhr bis 16 Uhr. Wenn man noch rein will, letzter Einlass ist 15.10 Uhr. An Weihnachten geschlossen. Also da solltet ihr dann nicht das vornehmen.
Also nicht gerade arbeitgeberkonform, ne? Arbeitnehmerkonform.
Genau, ja, zumindest ja.
Die Einlasszeiten meine ich.
Genau, also zumindest, wenn ihr in Australien seid, schaut es euch an. Ein sehr beeindruckend.
Ja, also ein Mensch hat bis jetzt probiert, diese Strecke nochmal genauso zu fahren.
Mhm.
Sandy Robson von 2011 bis 2016. Er hätte den Rekord fast eingestellt, aber man muss dazu sagen, aufgrund vieler Krisen in verschiedenen Ländern konnte sie die Strecke gar nicht so nachfahren, wie es Oskar Speck getan hat. Und man muss auch ehrlich sagen, mit dem Equipment, was sie vielleicht zur Verfügung hatte,
ja, das ist
es gar nicht zu vergleichen.
Null vergleichbar.
Genau.
ja, wir hoffen, dass wir euch da ein was Neues aufgedeckt haben für euch, von diesem Mann, der eigentlich eher für uns alle unbekannt war vorher, und was der geleistet hat. Unfassbar.
Ja. Er liebte übrigens Jazzmusik, und vielleicht habt ihr einfach Lust, heute Abend bei dem einen oder anderen Jazzstück noch ein wenig über Oskar Speck und seine Reise nachzudenken.
Genau. Und wir werden auf Instagram noch ein paar Bilder und die Karte, die er gefahren ist, seine Route nochmal eben aufzeigen. Da könnt ihr euch das nochmal angucken und macht dabei ein kleines Jazzstück an und denkt daran, wie Oskar, was ein geiler Typ der Oskar da war.
Danke fürs Zuhören.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Eine heiße Zeit.
Ciao, ciao.
Bis dann.